Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Katechismus-Sendung. Wir beschäftigen uns damit, was die katholische Kirche lehrt, aber auch damit, warum sie es lehrt und warum das, was die Kirche in dem Katechismus zusammengefasst hat, an Weisheit des Glaubens und des Lebens sinnvoll und gut ist. Am Mittwoch, da behandeln wir immer den ersten Teil des großen Katechismus der katholischen Kirche, und dieser erste Teil geht über das Glaubensbekenntnis. Innerhalb dieses ersten Teiles sind wir im ersten Abschnitt Ich glaube, wir glauben, so ist er überschrieben, und hier wieder im dritten Kapitel. Und ich begrüße heute, wie immer am Mittwoch, unseren Referenten Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Herr Pfarrer Fuchs, Sie haben in der letzten Stunde, in der letzten Sendung am vergangenen Mittwoch, die auch über das Glaubensbekenntnis ging, hier ein neues Kapitel angefangen. Das ist überschrieben mit Die Antwort des Menschen an Gott. Vorher ging es ja darum, dass Gott sich offenbart. Es ging darum, wie die Offenbarung weitergegeben wird. Und jetzt der Teil des Menschen, die Antwort des Menschen an Gott. Vielleicht könnten Sie noch mal ein kurzes Wort dazu sagen. Was waren die wesentlichen Punkte seit Beginn dieses Kapitels?
Ja, die wesentlichen Punkte waren diese Antwort des Menschen an Gott. Das ist der Glaube. Und wir haben gesehen, was der Glaubensgehorsam ist. Das ist eigentlich das sich übereignen an Gott. Das heißt, da hat es auch eine kleine Zusammenfassung, eine Definition gehabt. Durch den Glauben ordnet der Mensch seinen Verstand und seinen Willen völlig Gott unter. Das heißt, er schenkt sich selber, er gibt mit seinem ganzen Wesen Antwort an den sich offenbarenden Gott. Und dann haben wir Vorbilder auch gesehen für diesen Glaubensgehorsam im Alten Testament Abraham und im Neuen Testament die Mutter Gottes, die quasi der Inbegriff dieses Glaubensgehorsams ist. Wenn wir am einfachsten schauen möchten, was der Glaube, was der Glaubensgehorsam ist, können wir ganz einfach auf Maria schauen.
Und das, obwohl von der Mutter Gottes in der Heiligen Schrift gar nicht so viel überliefert ist, aber das bisschen offensichtlich, das gibt uns ganz klare Richtlinien für das, was wir in unserem Glauben, in unserer Antwort an Gott parat haben sollten.
Ja, es ist vielleicht, man kann sagen, vielleicht ein bisschen wie bei der Hochzeit, da sagt man auch nur ein wesentliches Wort, sogar nur eine Silbe, das Ja, außer es sei der Vermählungsspruch, aber dieses Ja verändert das Leben, bindet an einander und bindet für das ganze Leben, so eben auch wie die Mutter Gottes Ja gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn, so ist eben auch, sie zwar sind nur kleine Worte, wie auch immer, in der Liturgie, das ist mein Leib, der Kelch meines Blutes, sind sehr wenige Worte, aber die bewirken praktisch die ganze Erlösung, der ganze Himmel.
Das war also der erste wichtige Punkt in diesem Kapitel, die Antwort des Menschen an Gott, der Glaubensgehorsam. Und heute wird es dann weitergehen im Großen Katechismus auf Seite 73 mit dem Paragraph 150, mit dem zweiten wichtigen Punkt zur Antwort des Menschen an Gott. Und der ist überschrieben mit, ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe. Also damit fangen wir heute an, und dazu darf ich Sie jetzt bitten, Herr Pfarrer Fuchs, dass Sie uns da dann Ihre Erläuterungen geben. An Gott allein glauben. Der Glaube ist eine persönliche Bindung des Menschen an Gott und zugleich untrennbar davon freie Zustimmung zu der ganzen von Gott geoffenbarten Wahrheit. Als persönliche Bindung an Gott und Zustimmung zu der von ihm geoffenbarten Wahrheit unterscheidet sich der christliche Glaube von dem Glauben, den man einem Menschen schenkt. Sich ganz Gott anheimzugeben und das, was er sagt, absolut zu glauben, ist richtig und gut. Nichtig und falsch wäre es hingegen, einem Geschöpf einen solchen Glauben zu schenken.
Ja, hier wird zuerst mal im ersten Satz eigentlich das Glauben, eben das, was wir bis jetzt gesehen haben, wenn ich sage, ich glaube, ich schenke mich Gott, dieser Glaubensgehorsam, dieser Akt des Glaubens erwähnt. Der Glaube ist eine persönliche Bindung des Menschen an Gott, so heißt der erste Satz, und nachher aber auch wird der Glaube, das heißt der Inhalt des Glaubens auch angesprochen, dass das beides zusammengehört, nämlich dass es auch eine freie Zustimmung zu der ganzen von Gott geoffenbarten Wahrheit ist. Also nicht nur, dass ich sage, ich glaube an Gott, ich glaube an die Person Gottes, ich schenke mich Gott ganz, sondern auch, ich glaube auch an das, was er mir sagt. Ich glaube auch an den Inhalt der Offenbarung. Oder wenn man vielleicht einmal ein paar Fachworte, die einem vielleicht auch im Leben begegnen könnten. Auf Lateinisch wird das unterschieden mit Fides qua und Fides quae. Das heißt, Fides qua, das ist der Glaube, durch den man glaubt. Und die Fides quae ist das, was man, woran man glaubt. Das wird zuerst gesagt, das gehört untrennbar zusammen. Man kann nicht einfach nur sagen, wichtig ist, dass man irgendetwas glaubt oder dass man an irgendetwas glaubt, an irgendjemanden, sondern es kommt auch darauf an, auf den Inhalt des Glaubens, eben dieses Glaubenswissen, das wir ja gerade in diesen Katechismus-Sendungen vertiefen möchten. Beides eigentlich auch hier. Wir vertiefen unser Glaubenswissen und möchten uns auch inniger an Gott binden. Und dann wird gesagt, dieser Akt des Glaubens, diese ganze Hingabe an Gott, das sich ganz Gott schenken, das kann nur Gott zustehen. Das dürfen wir eben nur mit Gott tun. Wenn man dies mit einem Geschöpf machen würde, wäre das falsch, heißt es, wäre es nichtig und falsch, weil ein Geschöpf eben nur ein Geschöpf ist. Wir dürfen nicht das Geschöpf anbeten. Und wenn wir in unserem Leben praktisch schauen, dann leisten heute, muss man nüchtern feststellen, viele diesen Götzendienst, dass sie nämlich mehr ein Geschöpf oder etwas Geschaffenes, das sie selber gemacht haben, in den Vordergrund stellen. Das Auto, die Ferien oder sonstiges, Geld, Ansehen, Macht und so weiter. So ist das auch eine Einladung, diese Nummer, die uns einlädt, nachzudenken, woran glaube ich wirklich, praktisch in der Tat, das heißt, wem schenke ich wirklich mein Leben? Ist es wirklich Gott, dem ich alles schenke, dem mein ganzes Interesse gilt, oder sind es andere Dinge, die für mich im Vordergrund stehen, die meine Zeit beanspruchen? Und kann ich wirklich mit Jesus beten, in deine Hände lege ich mein Leben, lege ich wirklich alles, übergebe ich wirklich all mein Leben, meinen Verstand, meinen Willen, wirklich mit ganzer Hingabe, mit ganzer Aufrichtigkeit dieses wunderbare Gebet sprechen, in deine Hände lege ich mein Leben. Das fordert uns auch auf, wenn es nicht so ist, vielleicht demütig, das anzuerkennen, um Gott zu bitten, auch hilf du mir, mehr zu glauben, hilf du mir, dir wirklich zu vertrauen, wirklich alles, auch Krankheiten, Leiden, Schwierigkeiten, Probleme in deine Hände zu legen. Gut, dann können wir zum nächsten Punkt übergehen, zum 151.
An Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben. Für den Christen hängt der Glaube an Gott unzertrennlich zusammen mit dem Glauben an den, den er gesandt hat, an seinen geliebten Sohn, an dem er gefallen hat, wie es im Evangelium nach Markus, Kapitel 1, Vers 11 heißt, und auf den er uns zu hören hieß. Der Herr selbst sagte zu seinen Jüngern, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir können an Jesus Christus glauben, weil er selbst Gott, das menschgewordene Wort, ist. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Weil er den Vater gesehen hat, ist er der Einzige, der ihn kennt und ihn offenbaren kann.
Hier in dieser Nummer wird gesagt, dass Jesus, vielleicht nicht direkt, aber es wird hier eigentlich angetönt, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist eben Gott selber. Deshalb dürfen wir auch an Jesus glauben, auch wirklich Jesus alles schenken. Wenn wir in der Heiligen Schrift nachschauen, dann fordert Jesus auch diesen Glauben von uns, denn er stellt Forderungen an seine Apostel, die nur der Sohn Gottes stellen kann. Er fordert sie auf, ihm nachzufolgen. Das heißt, dass sie ihren Beruf lassen sollen, das Boot verlassen. Sie verlassen sogar Vater, den Vater, der mit ihnen beim Fischen war. Sie verlassen alles, um Jesus nachzufolgen. Und diese Forderung kann nur einer stellen, der Gott ist, weil die Pflichten gegenüber Vater und Mutter ja Gott selber gestellt hat. Und da muss einer sein, der selber Gott ist, sonst wäre das eben nichtig und falsch, solchen Forderungen nachzukommen. So können auch wir sagen, auch mit Martha, ja, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Aber wir können auch wiederum ein bisschen nachprüfen, ob das wirklich auch stimmt, indem wir tun, was er sagt. Denn Jesus sagt uns auch nicht, wer Herr, Herr sagt, sondern wer tut, was ich sage, der wird gerettet werden, der liebt mich wirklich. Das heißt, glauben wir wirklich, dass Jesus genügen kann, dass er das Wichtigste in meinem Leben ist, dass er vor allem anderen, noch so wichtigen Dingen kommt, dass es sich lohnt, alles zu verlassen für Jesus, dass es und zugleich auch, dass es sich eigentlich nicht lohnt, sich nur für ein Geschöpf abzumühen, einfach nur für das Irdische da zu sein, weil das eben nicht Gott ist, weil es nur ein Geschöpf ist.
Man kann nicht an Jesus Christus glauben, ohne an seinem Geist Anteil zu haben. Der Heilige Geist offenbart den Menschen, wer Jesus ist. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. So erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Gott allein kennt Gott ganz. Wir glauben an den Heiligen Geist, weil er Gott ist. Die Kirche bekennt unaufhörlich ihren Glauben an den einen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Ja, liebe Zuhörer, hier sehen wir eigentlich sehr schön, der Glaube umfängt die ganze Dreifaltigkeit. Wir sagen dem Vater, Vater, in deine Hände lege ich mein Leben, dem Sohn sagen wir, ja, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und das ist nur möglich im Heiligen Geist. Wenn Gott uns hilft, wenn Gott uns beisteht, wie wir auch in der nächsten Nummer dann sehen werden, ohne den Heiligen Geist, ohne diese Gnade Gottes, ohne Gott, den Heiligen Geist, können wir nicht wirklich glauben, weil der Geist eben die Erkenntnis, eine Fähigkeit des Geistes ist und dem Geist muss geholfen werden, sonst erkennt er zu wenig, das werden wir dann nachher auch noch mehr sehen. Interessant ist auch, wenn Sie den Katechismus selber vor sich haben, dann sehen Sie, wie es heißt dort beim zweitletzten Satz, wir glauben an den Heiligen Geist, weil er Gott ist und dieses an ist schräg geschrieben, weil wir eben nur an Gott glauben, weil nur Gott eben von uns diesen Gehorsam verlangen kann, dieses sich Gott schenken. An andere Dinge glauben wir eigentlich nicht oder wir glauben jemandem oder etwas. Interessant, auch dann ziemlich viel später, wo es um die Kirche geht. Wir sagen nicht, wir glauben an die Kirche, weil die Kirche keine göttliche Person ist, sondern wir sagen, ich glaube die Kirche. Ich glaube dieses Geheimnis des Glaubens, diesen Inhalt des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube jemanden, an das, was er sagt, aber eigentlich von Frau Martha, dann im Lateinischen kann man nur an Gott glauben. Und wenn wir an den Heiligen Geist glauben, drücken wir auch so aus, dass dieser Heilige Geist wirklich Gott selber ist, die dritte göttliche Person. So kommen wir zum dritten kleinen Punkt, die Merkmale des Glaubens. Hier geht es vor allem darum, ja, was kennzeichnet den Glauben, was braucht es überhaupt zum Glauben? Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind im Katechismus auf der Seite 74 beim Punkt 153. Der Glaube ist eine Gnade.
Als Petrus bekennt, dass Jesus der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes ist, sagt Jesus zu ihm: Nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes, eine von ihm eingegossene, übernatürliche Tugend. Damit dieser Glaube geleistet wird, bedarf es der zuvorkommenden und helfenden Gnade Gottes und der inneren Hilfen des Heiligen Geistes, der das Herz bewegen und zu Gott umkehren, die Augen des Verstandes öffnen und allen die Freude verleihen soll, der Wahrheit zuzustimmen und zu glauben.
Was hier so ganz einfach eigentlich gesagt ist, ist sehr wichtig für unser Leben, ja, für unser geistliches Leben. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Das dürfen wir eigentlich nie vergessen. Wir können uns den Glauben also nicht selber kreieren, nicht selber schenken, sondern er ist immer ein Geschenk Gottes. Es heißt, eine von ihm eingegossene, übernatürliche Tugend, also nichts Natürliches, das man sich irgendwie erarbeiten kann, erwirken kann, das man zwingen kann, sondern es ist etwas, das Gott einem schenkt. Und er schenkt den Keim des Glaubens in der Taufe im Normalfall für jene, die aus bestimmten Gründen die Taufe nicht empfangen können oder von der Taufe nichts wissen, schenkt er das auf andere Art und Weise. Aber es ist immer ein Geschenk Gottes. Der Beginn des Glaubens kann man sich nicht verdienen. Es ist unverdienbar. Das ist etwas, das man nie vergessen darf, weil man sicher sich nachher bemühen muss, um den Glauben, damit man diesen Glauben, den Gott einem geschenkt hat, nicht verliert. Aber es ist immer eine Gnade, ein Geschenk. Niemand kann man zwingen zu glauben, niemandem kann man diesem Glauben eintrichtern. Nun, was braucht es für diesen Glauben? Hier ist ein Zitat aus Dei Verbum, einem Dekret, einem Text des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und da werden ein paar Punkte aufgezählt. Das heißt, es braucht die zuvorkommende und die helfende Gnade Gottes. Das, was wir schon ein bisschen vorher gesagt haben, die zuvorkommende, Gott muss uns zuvorkommen. Gott tut den ersten Schritt. Er lädt uns nachher ein, auf diesen Schritt zu antworten, den zweiten und alle weiteren Schritte zu tun, aber den Anfang, den Grundstein des Glaubens, den setzt er. Und Gott muss uns auch helfen, nachher auf dem weiteren Weg des Glaubens mit den helfenden Gnaden eben uns eine Unterstützung sein, eine Hilfe sein, uns begleiten auf dem Weg des Glaubens. Und wenn er unseren guten Willen sieht, unsere Antwort auf seine zuvorkommende Gnade, dann wird er es bestimmt auch nicht an helfenden Gnaden fehlen lassen. Und dann werden hier auch die inneren Hilfen des Heiligen Geistes aufgezählt. Der Heilige Geist gibt also innere Hilfen. Er kommt da nicht mit Gewalt oder wie wir auch da bei Elia sehen auf dem Gottesberg. Er kommt in einem leisen Säuseln, ja, beinahe in der Stille und nicht im Sturmesbraus und wirft uns im Normalfall nicht gerade zu Boden und zwingt uns nicht den Glauben anzunehmen, sondern er gibt ein, er ist ein Ratgeber, er flüstert ein, so wie wir vielleicht auch früher, wenn wir in der Schule etwas nicht wussten und der Banknachbar hat uns die richtige Lösung eingeflüstert, dass wir dann nur noch das Richtige zu sagen brauchten. So gibt uns eben auch der Heilige Geist das Gute ein. Er möchte unser Herz bewegen, unser Herz zu Gott hin bewegen, damit wir umkehren. Es heißt auch, er möchte die Augen des Verstandes öffnen, damit wir klar sehen, damit wir zustimmen können zu dem, was er uns sagt, ja sagen können und glauben, sagen, ja, ich möchte wirklich mit ganzem Herzen an Gott glauben. Ist klar, es gibt dann natürlich auch den Gegenspieler Gottes, den Teufel, der uns auch einflüstert, der uns wegbringen möchte, der uns auch unser Herz bewegen möchte, aber nicht zu Gott hin, sondern zu den Dingen der Welt, zu den Begierden, zur Sünde, damit wir nicht mehr glauben, damit wir nicht mehr klar sehen, sondern verblendet werden und uns von Gott abwenden. Das heißt, Gott schenkt uns den Anfang und die Hilfen auf dem Weg. Er zeigt uns den Weg klar auf, aber den Weg gehen, das müssen wir selber. Oder eben beim Beispiel von der Schule zu bleiben, er flüstert uns die richtige Lösung, die richtige Antwort ein, aber die Antwort geben müssen wir selber. Das ist unsere Aufgabe, auf diese vielen Hilfen Gottes, auf diesen Beistand des Heiligen Gottes Antwort geben mit unserem Glauben, mit unserem Glaubensakt, von dem auch in der nächsten Nummer die Rede ist.
Nur durch die Gnade und den inneren Beistand des Heiligen Geistes ist man imstande zu glauben. Und doch ist Glauben ein wahrhaft menschlicher Akt. Es widerspricht weder der Freiheit noch dem Verstand des Menschen, Gott Vertrauen zu schenken und den von ihm geoffenbarten Wahrheiten zuzustimmen. Schon in den menschlichen Beziehungen verstößt es nicht gegen unsere Würde, das, was andere Menschen uns über sich selbst und ihre Absichten sagen, zu glauben, ihren Versprechen Vertrauen zu schenken, zum Beispiel, wenn ein Mann und eine Frau heiraten, und so mit ihnen in Gemeinschaft zu treten. Folglich verstößt es erst recht nicht gegen unsere Würde, dem offenbarenden Gott im Glauben vollen Gehorsam des Verstandes und des Willens zu leisten und so in enge Gemeinschaft mit ihm zu treten.
In diesem Punkt geht es vor allem um den Verstand und die Freiheit. Es heißt, dass der Glaube weder der Freiheit noch dem Verstand widerspricht. Das ist vielen von uns heute oder vielen Menschen, die in der Welt leben, oftmals irgendwie nicht klar. Denn sie haben eine falsche Auffassung von Verstand und von der Freiheit. Um das gut zu verstehen, dass dieser Punkt nicht, dass der Glaube nicht widerspricht, weder dem Verstand noch der Freiheit, muss man ein bisschen verstehen, was der Verstand und die Freiheit eigentlich sind, wozu, dass sie da sind, welches Ziel sie haben. Der Verstand ist dazu da, um die Wahrheit zu erkennen. Und die Freiheit hat uns Gott geschenkt, um das Gute beständig zu tun. Wenn wir jetzt den Glauben leisten, wenn wir an Gott glauben, dann könnte man ja das Gefühl haben oder wenden einige ein, ja, wenn ich mich mit meinem ganzen Verstand und mit meinem ganzen Willen, mit meiner ganzen Freiheit Gott unterwerfe, ja, dann verschwindet ja mein Verstand und meine Freiheit, dann soll ich also meinen Verstand nicht mehr gebrauchen und einfach alles blind glauben, was Gott mir sagt. Nein, so ist es nicht. Man soll sich Gott unterwerfen, aber wozu soll man sich unterwerfen? Eben deshalb, damit der Verstand ans rechte Ziel kommt. Wenn der Verstand dazu da ist, die Wahrheit zu erkennen, und wenn der Verstand sich Gott unterwirft, der die Wahrheit ist, dann hat er sein Ziel erreicht. Dann hat er die Wahrheit, die Gott selber ist, die volle Wahrheit erkannt. Wenn jemand seinen Verstand nicht unter Gott beugt, nicht eben Gott schenkt, dann nachher bleibt er bei seiner kleinen, relativen und eingeschränkten Wahrheit, die er selber erkennt. Aber er öffnet sich nicht für diese absolute Wahrheit, die volle Wahrheit, die Gott ist. Und so auch die Freiheit. Die Freiheit ist dazu da, wie ich gesagt habe, das Gute zu tun, beständig zu tun. Durch den Glauben, wenn ich wirklich glaube, tue ich das Gute. Und durch den Glauben möchte ich mich bemühen, beständig in der Liebe wirksam zu sein. Ich möchte mich bemühen, beständig das Gute zu tun. Und so ist eben die Freiheit wiederum am Ziel, hat ihr Ziel erreicht. Die Freiheit dient dazu, beständig das Gute zu tun. So sehen wir, dass also zwischen Glaube und Freiheit und Vernunft kein Widerspruch ist, dass die nicht im Clinch stehen, nicht gegeneinander kämpfen, sondern einander ergänzen, einander helfen, dass sie wahrhaft zum Ziel gelangen. Und dann ist auch ein schönes Beispiel genannt von der Ehe, von der Trauung. Bei der Trauung vertrauen wir einander, vertrauen zwei Menschen sich und vertrauen vor allem auch Gott, trauen Gott zu, dass er sie lebenslang mit dem Band der Ehe eint. Sie glauben so, sie treten in Gemeinschaft mit Gott und in Gemeinschaft zueinander. Wie es hier auch im letzten Abschnitt heißt, wenn wir Gott im Glauben vollen Gehorsam leisten, so treten wir in enge Gemeinschaft mit ihm ein. Ebenso wie Mann und Frau durch die Ehe eins werden, ein Geist und ein Leib werden, so können wir auch durch den Glauben mit Gott in enge Gemeinschaft treten. Aber wir wissen selber, ohne Vertrauen, ohne dass wir Gott etwas zutrauen, ohne dass wir ihm vertrauen und zutrauen, dass er unser Leben in seiner Hand hält, ohne den Glauben ist das nicht möglich. Und trennen wir uns schließlich auch von Gott, haben wir diese innigste Gemeinschaft nicht mit ihm. So kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist ein bisschen wie eine Zusammenfassung von dem, was über die Merkmale des Glaubens schon gesagt wurden.
Paragraph 155. Beim Glauben wirken Verstand und Wille des Menschen mit der göttlichen Gnade zusammen. Glauben ist ein Akt des Verstandes, der auf Geheiß des von Gott durch die Gnade bewegten Willens der göttlichen Wahrheit beistimmt.
Das ist ein Zitat von Thomas von Aquin, der die Summe der Theologie geschrieben hat, also diese Zusammenfassung der ganzen Lehre über Gott, sehr detailliert, sehr präzise. Und dieser Satz, wenn man ihn das erste Mal hört, ist er vielleicht ein bisschen kompliziert. So geht es oft, wenn man einen Satz von Thomas von Aquin liest, weil der so dicht ist und weil er so eine Zusammenfassung ist von einem riesigen Wirklichkeit, dass man sich vielleicht das auch ein bisschen zwei, dreimal zu Gemüte führen muss, ein bisschen betrachten, ansehen, was bedeutet eigentlich das, was wollte er da sagen. Das heißt, er sagt eigentlich, zum Glauben braucht es drei Dinge. Es braucht den Verstand, es braucht den Willen und es braucht die Gnade Gottes. Und wie läuft das genau ab? Er sagt, Glaube ist Zustimmung zu Gott, ist Ja sagen zu Gott, ist ihm Vertrauen, ihm sich ganz anvertrauen und auch Zustimmung zu dem, was er uns sagt, zu seiner Wahrheit. Das ist eben, Glauben ist der göttlichen Wahrheit zustimmen, sagt er praktisch, vereinfacht gesagt in diesem Satz der heilige Thomas. Nun, wie ist das möglich, dass wir diese Zustimmung zu Gott leisten können, tun können? Wir können das nur, wenn der Wille da ist. Wenn wir nicht wollen, dann glauben wir nicht. Wir haben diese Freiheit. Wenn jemand nicht glauben will, dann glaubt er nicht. Dann glaubt er in der Tat nicht. Und Gott muss unserem Willen helfen, damit er wirklich will, damit er Kraft hat zu wollen, Kraft hat, diese Zustimmung zu Gott zu geben und in der Folge auch, wie wir es im Glaubensbekenntnis bei der Taufe haben, zuerst sagen wir Nein zum Bösen, zu Satan, zu seinen Verlockungen, dreimal ich widersage und nachher sagen wir Ja zu Gott. Diese Taufgelübde, wie man sie auch nennt, die erneuern wir auch jedes Jahr an Ostern. Es ist auch gut, man könnte sie eigentlich auch jeden Tag erneuern, jeden Tag neu Nein sagen zum Bösen und zu den Verführungen der Welt und des Satans, Ja sagen zu Gott. Und wie schaffen wir das? Eben nur, wenn Gott uns dabei hilft. Er muss unserem Willen helfen, er muss ihn unterstützen. Er bewegt und berührt ihn durch seine Gnade, wie der Katechismus sagt. Er zwingt uns aber nicht, sondern er tut alles, der liebe Gott, damit der Mensch Ja sagt. Er möchte, dass wir freiwillig Ja sagen, nicht gezwungen werden, und deshalb tut er alles. Ist so ein bisschen wie wenn ein Kind die Mutter bittet und innig bittet. Auf Schweizerdeutsch sagen wir, wenn ein Kind Bitti-Betti macht, also wenn das Kind fleht und flennt und alles erfindet und alles tut, bis die Mutter endlich Ja sagt. Oder vielleicht auch so ein bisschen wie zwischen zwei Verliebten, dass der oder die Geliebte endlich Ja zu einem Wunsch des Partners sagt. So ist ein bisschen auch Gott, der tut alles, bis auch wir endlich einmal Ja sagen. Ja, ich glaube wirklich an dich. Ich möchte wirklich das für wahr halten, was du sagst. Ich möchte mein Leben ganz dir schenken. Dann kommen wir zum nächsten, ein bisschen größeren Punkt, der Glaube und der Verstand. Oben haben wir das auch schon ein bisschen angedeutet gehabt. Jetzt möchte die Kirche hier noch mehr klären und erklären.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Katechismus-Sendung. Wir sind auf Seite 75 angelangt. Unser Referent ist Pfarrer Fuchs aus der Schweiz. Paragraph 156 über Glaube und Verstand. Der Beweggrund zu glauben liegt nicht darin, dass die geoffenbarten Wahrheiten im Licht unserer natürlichen Vernunft wahr und einleuchtend erscheinen. Wir glauben wegen der Autorität des offenbarenden Gottes selbst, der weder sich täuschen noch täuschen kann. Damit nichtsdestoweniger der Gehorsam unseres Glaubens mit der Vernunft übereinstimmend sei, wollte Gott, dass mit den inneren Hilfen des Heiligen Geistes äußere Beweise seiner Offenbarung verbunden werden. So sind die Wunder Christi und der Heiligen, die Weissagungen, die Ausbreitung und Heiligkeit der Kirche, ihre Fruchtbarkeit und ihr Fortbestehen ganz sichere und dem Erkenntnisvermögen aller angepasste Zeichen der göttlichen Offenbarung. Beweggründe der Glaubwürdigkeit, die zeigen, dass die Zustimmung zum Glauben keineswegs eine blinde Regung des Herzens ist.
Hier in diesem Abschnitt wird gesagt, warum wir eigentlich glauben, welches der Grund ist des Glaubens. Und zuerst wird gesagt, warum es eben oder welches nicht der Grund ist oder nicht der erste Grund, nämlich weil alles unserer natürlichen Vernunft so wahr und einleuchtend erscheinen würde. Das ist nicht der Grund, auch wenn natürlich der Glaube in sich eben wirklich wahr und einleuchtend ist. Aber nicht das ist der Grund, das Fundament, auf dem wir bauen, sondern das Fundament ist Gott selber. Er kann weder täuschen noch sich täuschen. Das heißt, er kann weder etwas falsch erkennen, weil er die Wahrheit ist, noch kann er uns hereinlegen, uns täuschen, weil er auch die Güte ist. Also wir glauben nicht, weil alles so genial klar wäre, sondern weil Gott es offenbart hat. Denn oftmals wissen wir auch, obwohl der Glaube in sich klar und einleuchtend ist, auch wir haben vielleicht unsere Fragen über bestimmte Dinge, warum und wie die Gerechtigkeit Gottes ist, warum es Leiden, Krankheiten gibt, warum Gott etwas zulassen konnte, warum es überhaupt eine Strafe Gottes ist oder was die Sünde auch ist. Heute hört man oftmals, für mich ist das keine Sünde. Eben warum soll das schon Sünde sein? Wir glauben nicht, weil es so logisch ist, sondern weil Gott es so gesagt hat, weil er es uns offenbart hat. Und Gott hat uns auch geholfen, sicher eben auch alles klar zu erkennen, damit es uns wirklich auch einleuchtet. Er hilft uns, seine Wahrheit anzunehmen. Er schenkt uns auch äußere Beweise. Hier werden einige dieser äußeren Beweise aufgezählt, vor allem drei. Das erste sind die Wunder Christi und der Heiligen. Eines der größten Wunder, die auch viele Juden überzeugten zur Zeit Jesu, war die Auferweckung des Lazarus. Denn diese Auferweckung des Lazarus fand am vierten Tag statt. Nach der Auffassung der Juden beginnt die Verwesung mit dem dritten Tag oder nach dem dritten Tag. Das heißt, wenn Lazarus schon vier Tage tot war, dann war er wirklich tot, dann gab es nichts mehr zu rütteln. Und wenn ihn dann einer auferweckt, wenn ihn dann einer wieder zum Leben bringt, dann ist es ganz klar, dass Jesus der Sohn Gottes sein muss, denn nur Gott ist der Herr über Leben und Tod. Nur Gott kann ihn vom Tod wieder zurückholen und ihm das Leben neu schenken. Und es heißt dort auch, viele Menschen kamen zum Glauben an ihn, an Jesus. Eben wir sehen, diese Wunder helfen uns, an Gott zu glauben. Oder wenn wir an die Heiligen denken, sicher, viele Menschen gingen vielleicht zuerst aus Neugierde zu den Heiligen. Wie viele Menschen gingen zu Pater Pio wegen der Wundmale. Er selber wollte sie nicht, er schämte sich, so ausgezeichnet geworden zu sein. Aber er hat gesehen, dass viele Menschen zu ihm kommen und sich dann nachher wirklich bekehren. Und deshalb hat er dann das auch demütig ertragen. Aber eben viele Menschen sind zu den Heiligen gekommen, haben ein Wunder gesehen und haben dann nachher wirklich an Gott geglaubt, wirklich zu Gott zurückgefunden. Dann die Weissagungen werden als zweiter äußerer Beweis, als zweite äußere Hilfe zum Glauben von Gott aufgezählt. Die Weissagungen im Alten Testament haben wir einen schönen Abschnitt, der sagt, wenn der Prophet etwas weissagt und es eintrifft, dann ist er ein echter Prophet. Und wenn er etwas weissagt und es nicht eintrifft, dann ist er eben kein echter, sondern ein falscher Prophet. So sehen wir, dass auch die Weissagung uns helfen kann. Wenn Gott uns eine Weissagung gibt, etwas offenbart, etwas zeigt und wir können nachher feststellen, ja, es ist wirklich so, dann glauben wir an Gott. Wenn Gott uns über unser Leben, über unser persönliches Leben etwas offenbart und wir können in unserer eigenen Erfahrung nachprüfen, feststellen, ja, es ist wirklich so, dann sind wir nachher wirklich überzeugt. Wenn uns der Priester über die Eucharistie erzählt und spricht und wir nachher wirklich die eigene Erfahrung machen, ja, es ist so, dann wird unser Glaube vertieft, glauben wir noch tiefer an Gott. Und dann der dritte äußere Beweis ist die Kirche, ihre Ausbreitung, ihre Heiligkeit, ihre Fruchtbarkeit und ihr Fortbestehen. Ihre Ausbreitung geschieht oftmals auf wunderbare Art und Weise. Viele Menschen kommen zum Glauben, finden zur Kirche zurück auf Wege, die sie selber eigentlich nicht kennen, die sie nur als wunderbar und als Fügung Gottes, als Vorsehung Gottes anerkennen können. Vielleicht sind auch wir so zur Kirche, zu Jesus zurückgekommen, auf wunderbaren Wegen, wo wir wirklich sagen müssen, da hatte Gott die Hand im Spiel. Und das hat uns ja eben auch geholfen zu glauben und noch heute zu glauben. Dann auch die Heiligkeit der Kirche. Das heißt, sie schenkt auch heute noch das Heil, auch wenn sie von vielen Menschen totgesagt wird. Wie viele Male sagen die Menschen, die Kirche ist am Ende, und dennoch müssen wir sagen, die Kirche lebt, sie lebt auch heute noch, sie schenkt uns auch heute noch das Heil. Und sie ist eben auch fruchtbar, sie bringt neue Kinder, neue geistliche Kinder zur Welt, sie schenkt auch uns die Früchte des Geistes und auch ihr Fortbestehen. Man kann ganz nüchtern sagen, dass es die Kirche überhaupt noch gibt, nach so vielen Dingen, die ihr vorgeworfen werden, ist an sich schon ein Wunder. Oder viele sagen auch, ja, wenn in einer Firma so gearbeitet würde wie in der Kirche, dann wäre sie schon längstens vom Erdboden verschwunden. Das bedeutet auch eben, wenn, so wie oftmals vorgeworfen wird, die paar heiligen Väter, die paar Päpste, die menschlich gesehen vielleicht nicht ihrem Amt wirklich entsprochen haben, nicht gut gewesen sind. Es gibt viel mehr heilige Väter, eben heilige Päpste, aber trotz diesen, auch mit diesen vielleicht, uns steht das Urteil ja nicht zu, schlechten Päpsten, die Kirche hat dennoch überlebt. Sie hat die Wahrheit und die Heiligkeit bewahrt. Sie schenkt uns auch heute noch die Wahrheit und das Heil. Auch ein äußeres Zeichen, das wirklich uns hilft zu glauben. Man kann also sagen, wir haben wirklich guten Grund zu glauben. Eben, wir haben einen guten Untergrund. Wir haben Petrus, den Fels. Wir haben nicht auf Sand gebaut, sondern unser Glaube gründet auf Jesus, auf der Kirche, die ihr geschenkt hat. Wir dürfen froh sein, dass wir glauben dürfen.
Herr Pfarrer Fuchs, ja. Schon mal ganz herzlichen Dank bis hierher. Ich glaube, das war jetzt ein sehr aufschlussreicher Punkt hier, der Beweggrund zu glauben. Wie es hier heißt, die Zustimmung zum Glauben ist also keineswegs eine blinde Regung des Herzens. Mhm. Jetzt sind hier, Sie haben das gerade so schön erläutert, verschiedene Zeichen aufgezählt, durch die eigentlich wir durch unseren Verstand dazu kommen können, zu sagen, hoppla, das ist offensichtlich doch was Besonderes und das ist wirklich was dran, was hier gesagt wird. Ein Zeichen ist die Heiligkeit der Kirche. Und Sie haben gerade auch schon erwähnt, dass es zum Beispiel auch Päpste gegeben hat, die jetzt nicht unbedingt unseren Vorstellungen eines wirklich ganz und gar heiligen Menschen entsprechen würden. Ja? Aber wie kann man hier die Heiligkeit der Kirche vielleicht noch ein bisschen besser erklären? Worin liegt die Heiligkeit der Kirche, wo es offensichtlich ganz viele Menschen gibt, die zwar in der Kirche sind, aber ein Leben führen, das dessen nicht würdig ist? Und das gab es ja schon zur Zeit vom heiligen Paulus, der in seinen Briefen seine eigenen Gemeinden ermahnen musste.
Ja, als ich das vorbereitete, dachte ich auch, ja, da als erstes kommt einem dann vielmals in Sinn, ja, die Heiligkeit der Kirche. Und wenn man, ja, dann denkt man eben sofort an die Beispiele der Menschen, die nicht besonders heilig waren, und denkt dann, ja, wie kann man dann von Heiligkeit der Kirche sprechen? Nur wenn wir dann auch weiter hinten, oder vielleicht lohnt es sich auch einmal selber da nachzuschauen, im Katechismus hinten, wo über die eine heilige katholische und apostolische Kirche gesprochen wird, wird dort auch eben von der Heiligkeit gesagt, dass sie vom Ursprung her heilig genannt wird, weil sie von Jesus, dem Heiligen, gegründet wurde, eben sie heilig genannt werden kann. Und andererseits auch, weil sie uns die Heiligkeit schenkt. Eben gerade auch, wenn in zu ihrem Leib auch, zum Leib Christi der Kirche, auch eben nicht besonders heilige Menschen, auch Sünder, gehören. Aber die Päpste haben immer wieder auch gesagt, vor allem auch Johannes Paul II., ja, wenn die Kirche nur aus Vollkommenen bestehen würden, dann hätten wir selber keinen Platz mehr in der Kirche. Wir selber wissen, wenn wir auf unser Leben schauen, so heilig ist unser Leben oftmals auch nicht. Aber die Heiligkeit der Kirche besteht eben vor allem darin, dass sie uns heilig macht, dass sie uns das Heil schenkt, dass sie uns zur Heiligkeit verhilft, dass wir das auch wieder Glaube nicht selber bewirken können, obwohl das unser Einsatz auch verlangt ist und unbedingt verlangt wird. Aber schlussendlich schenkt Gott das Heil, nicht wir selber uns. Und wenn wir so die Kirche sehen, als ein lebendiger Leib, der lebendige Leib Christi, und Christus ist heilig, ist der Heilige, dann können wir auch getrost sagen, eben, es gibt diese Heiligkeit der Kirche auch, wenn vielleicht dieser Leib Christi an einigen Stellen krank ist, wenn er Tumore hat, wenn vielleicht je nachdem auch eine Operation notwendig ist. Aber wenn eine Person heilig ist, wenn Christus heilig ist, du allein bist der Heilige und der Leib Christi die Kirche ist, dann nachher müssen wir eben auch daran festhalten, die Kirche ist in sich heilig, auch wenn in ihrem Schoß Sünder, auch wenn wir dazu gehören.
Das heißt also, anders ausgedrückt, Jesus Christus, der die Kirche gegründet hat, der ihr Haupt ist, er ist der, der also das Übergewicht in der Kirche hat, der immer wieder seine Heiligkeit der Kirche schenkt, und die blüht dann wieder in denen, die wir die Heiligen nennen, auf. Nicht? Da sieht man dann offensichtlich das, was Jesus permanent in seiner Kirche wirkt.
Ja, und es ist ja auch interessant, eben der Heilige Vater hat auch darauf hingewiesen, eben gerade da, wo es der Kirche am schlechtesten, oder menschlich gesehen am schlechtesten ging, so Reformation, 19. Jahrhundert, gerade da sind viele Beispiele der Heiligkeit aufgetaucht. Eben in Spanien spricht man vom goldenen Zeitalter, der heilige Ignatius von Loyola, Therese von Avila und viele andere Heilige, die genau zur Zeit der Reformation von Gott uns geschenkt wurden. Das heißt eben, so wie Sie schön gesagt haben, Gott hat ein Übergewicht, eben nicht, dass er übergewichtig wäre, wie oftmals wir, aber er ist der Hauptpunkt, eben ist das Haupt, er heiligt seinen Leib, der die Kirche ist.
Ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für diese Stunde, für Ihre Antworten und für Ihr Auslegen des Katechismus. Wir hören uns ja in der nächsten Woche wieder. Da geht es dann weiter mit dem Glaubensbekenntnis. Nochmals herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, und ich darf Sie bitten, noch zum Abschluss um Ihren Segen für unsere Zuhörer, dass das, was wir jetzt gehört haben, sich in unserem Glauben auch wirklich immer mehr verfestigen kann.
Sicher gern geschehen. Wir möchten auch diesen Segen auf die Fürsprache der Mutter Gottes erflehen. Sie ist ja das Vorbild unseres Glaubens. Sie möge uns helfen, wirklich gut und tief an Jesus zu glauben, damit wir, so wie Sie glauben können, unser Leben Gott schenken können. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, besonders eure Namenspatrone und Schutzengel, segne, begleite, behüte und stärke euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein. Schön, dass Sie mitgedacht haben, sich mit hineinversetzt haben in diese Lehre der katholischen Kirche, die so viel Weisheit und Liebe uns zu schenken imstande ist. Ihnen allen, liebe Zuhörer, einen gesegneten Abend.